Beitrag: Diebe stehlen 250 Kilo Wurst. Die Polizei tappte am Anfang noch im Dunkeln. Was wollen die Diebe mit 250 Kilogramm Wurst? Die Spurensicherung fand keine Fingerabdrücke am Tatort, was darauf schließen ließ, dass die Täter Handschuhe trugen. Es wurde auch von mehr als einem Täter ausgegangen. Der Diebstahl erfolgte leise und schnell. Das wäre, auch aufgrund der Menge an Wurst, alleine nicht zu schaffen gewesen. Auch muss die Tat vorher geplant worden sein. So eine Menge an Wurst lässt sich ohne geeignetes Transportfahrzeug und Einbruchsutensilien nicht so einfach durchführen. Die Bielefelder waren erstaunt, belustigt und verärgert zugleich. Viele Gerüchte machten die Runde. Waren es ganz begeisterte Salami-Liebhaber? Die Würste sind ja immerhin lange haltbar. Oder waren es moderne Robin Hoods, die die Wurst an Bedürftige weiterverteilen wollten? Das waren aber alles nur Vermutungen und nichts deutete auf das hin, was sich im Laufe der Zeit noch herausstellen sollte. Es sollte das perfekte Verbrechen werden. Rudolf B., Hans Z. und Markus O. dachten sich einen Plan aus, um schnell an viel Geld zu kommen. Sie waren nur drei einfache Männer, zwei Familienväter und ein Witwer. Hans Z. übernahm die Führung der Gruppe. Er war 63 Jahre alt, verwitwet und Rentner. Er brauchte Geld, um seine Schulden zu bezahlen und wollte dann in Spanien, am liebsten auf den Balearen, einen schönen Lebensabend verbringen. Beim wöchentlichen Stammtisch kam das Trio auf die Idee, eine Bank zu überfallen. Dieser Gedanke wurde dann aber aus Gründen der fehlenden Erfahrung mit den dortigen Sicherheitssystemen schnell wieder verworfen. Was also tun, um schnell, aber relativ risikolos an viel Geld zu kommen? Nach mehreren Wochen stand der Plan fest. In Bielefeld gibt es einen kleinen Park mit kleinen abgeschiedenen Wegen. Dort herrschte seit kurzem ein reger Handel mit Drogen, vor allem von Marihuana. Der Sohn, 25, von Rudolf B., war dort aber regelmäßig Kunde, beschwerte sich allerdings über die Qualität und das unzureichende Angebot. Aus Spaß sagte er einmal, dort mal richtig reingehangen und die Kohle fließt von alleine. Als Rudolf B. dies seinen Kumpels erzählte, war Hans Z. sofort Feuer und Flamme. Voller Euphorie sprang er auf und rief, das ist es, wir steigen ins Marihuana-Geschäft ein. Die sofortigen Einwände von Rudolf B. und Markus O. wollte er gar nicht hören. Wie den Ermittlern später bekannt wurde, war Hans Z. von dem Gedanken völlig besessen und wollte sich durch nichts davon abbringen lassen. Immerhin waren seine Lieblingsfilme unter anderem Der Pate und Scarface. Er wusste seiner Meinung nach, wie das Geschäft läuft und auf was er sich da einlässt. Doch weit gefehlt. Nunmehr saßen zwei von ihnen in Untersuchungshaft und einer war auf der Flucht vor der Polizei. Doch was war passiert? Das Trio versuchte in fragwürdiger Mafia-Aufmachung, wie es Zeugen später berichteten, im besagten Park in Bielefeld an die dortigen Dealer heranzukommen. Sie versuchten, diese auszufragen, wo das Gras herkommt und wer die Lieferanten sind. Natürlich erfuhren sie nichts und nur durch Zufall und mit viel Glück wurden sie nicht selbst zu Opfern der dort vorherrschenden Banden. Wie ein Lauffeuer sprach sich das Interesse der drei älteren Herren in der Szene herum und wurde dort aber als Ulk abgestempelt. Durch einen drogenabhängigen Obdachlosen kamen sie nun aber doch an die Hintermänner heran, mit denen sie in Kontakt treten konnten. Sie handelten einen Deal über mehrere Kilo Marihuana aus. Ihre Aufgabe bestand darin, von einem Mittelsmann in Dänemark Marihuana nach Hamburg zu transportieren. Sie sollten dafür 25% vom Gewinn erhalten. Von Al Pacino in dem Film Scarface ließ er sich antreiben und sah sich schon im großen schwarzen Ledersessel in seiner schicken Finca in Spanien sitzen. Er versuchte zu handeln und schaffte es, den Erlös für sie auf 30% zu erhöhen, 10% für jeden von ihnen. Sie rechneten mit horrenden Gewinnen, doch richtig nachgerechnet hatten sie nicht. Wenn überhaupt, wäre jeder von ihnen auf maximal 15.000 bis 20.000 Euro gekommen. Der Straßenverkaufswert ist natürlich wesentlich höher, aber daran hatten sie nicht gedacht. Nun konnten sie die Ware ja nicht einfach so in ein Auto verfrachten und darauf losfahren. Sie wussten, dass Kaffee den Marihuana-Geruch dämpfen kann, aber woher sollten sie so viel Kaffee nehmen? Bei einer deftigen Brotzeit am Stammtisch kam dann die Erleuchtung. Wurstwaren! Aus den Vernehmungen von Rudolf B. und Markus O. geht nun folgender weiterer Ablauf hervor. Sie überlegten, wie sie die Drogen unbemerkt und sicher transportieren konnten. Die Idee war, die Drogen in Wurstwaren zu verstecken. Dort würde sie sicher keiner vermuten. Man müsste nur eine entsprechende Anzahl von Würsten brauchen, diese weitestgehend aushöhlen und darin die Drogen verstecken. Und falls sie doch in eine Kontrolle kommen sollten, dann wäre das Anschlagen der Hunde auf die Würste ja eine plausible Erklärung. Hunde mögen nun einmal Würste und niemand würde dabei an ein Drogenversteck vermuten. Gesagt, getan. Jetzt brauchen sie nur noch ein paar Kilo Wurst. Schnell kamen sie auf die Metzgerei in der Schillerstraße. Alle drei waren dort jahrelang Kunde und kannten den Laden in- und auswendig. Mit dem Vorbesitzer waren sie gut befreundet gewesen und haben zu späterer Stunde des Öfteren im Laden zu viert ein Bierchen getrunken und Knacker verzehrt. Den Junior, den neuen Ladenbesitzer, konnten sie sowieso nicht so gut leiden. Sie dachten sich, dass der Laden mit Sicherheit gut versichert ist und somit ja kein weiterer Schaden entsteht. Und sie kommen so an die benötigten Wurstwaren. So überlegten sie sich, wie sie den Laden am besten und sichersten ausräumen könnten. Da Rudolf B. und Markus O. Familie hatten, würde eine längerfristige nächtliche Überwachung ausfallen, sodass Hans Z. diese Aufgabe übernahm. Er überwachte den Laden ein paar Abende und beobachtete genau, wann der Laden geschlossen und wie er gesichert wurde. Eine Woche später, als ein kleines Stadtfest am anderen Ende der Stadt stattfand, beschlossen sie zuzuschlagen. Hans Z. mietete sich in einem Nachbarort für ca. 2 Wochen unter dem Vorwand eines geplanten Umzugs einen schwarzen Kleintransporter. Das Geld dafür legten die drei zusammen. Rudolf B. und Markus O. gingen mit ihren Familien zum Stadtfest und verabschiedeten sich gegen 20.30 Uhr für ein Treffen in ihrer Stammkneipe mit Hans Z. Gegen 21 Uhr trafen sie sich in der Kneipe und saßen dort bis gegen 22.30 Uhr. Dann, als die Kneipe noch richtig voll war und aufgrund eines Karaoke-Abends keiner der anderen Gäste von den drei Herren am Stammtisch mehr Notiz nahm, verschwanden sie durch den Hintereingang auf eine Seitenstraße. Dort hatten sie den Transporter geparkt. Markus O. hatte aus seinem Karnevalsverein Masken und Handschuhe mitgebracht, da sie nicht das Risiko eingehen wollten, erkannt zu werden. Die Ermittlungen zu Kaufbelegen, Kameraüberwachung in Einkaufsmärkten oder verschwundenen Gartenhandschuhen würden so auch ins Leere laufen. Man hatte ja schon so viel darüber gehört. Sie wollten schlauer sein. Vor dem Laden angekommen, setzten sie sich im Transporter die Masken auf und zogen sich Handschuhe über. Sie fuhren an die Laderampe. Einer von ihnen, Rudolf B., brach mit einer Brechstange mit einem kurzen Ruck an der Ladenvorderseite die Eingangstür auf. Dann ging alles ganz schnell. Rudolf B. durchquerte den Laden, ging zum Lieferanteneingang und öffnete den anderen beiden die Tür und das Tor für die Laderampe. Innerhalb von 20 Minuten hatten sie 250 Kilogramm Wurst in den Transporter geladen. Nur einmal bekamen sie einen kurzen Schreck, als Markus O. aus dem Fenster schaute und einen Streifenwagen vorbeifahren sah. Zum Glück für sie schaute der Polizist gerade im richtigen Moment auf die andere Straßenseite, als sich dort 2 Hunde ankläfften. Kurz bevor sie fertig waren, plünderten sie noch die Kasse und nahmen sich den Aufschnitt aus der Auslage. »So eine Schlepperei macht schließlich hungrig«, sagte später einer von beiden aus. Da die Hunde wieder zu bellen anfingen, schaute eine Nachbarin genau in dem Moment aus dem Fenster herüber, als die drei schnell vom Tatort mit dem Transporter wegfuhren. Von der Nachbarin bekamen sie allerdings nichts mit. Als die Polizei nach dem Einbruch in der Nachbarschaft Befragungen durchführte, erwähnte die Zeugin den schwarzen Kleintransporter in der letzten Nacht. Das Nummernschild hatte sie leider nicht erkennen können. Sie war aber sicher, und das bestätigte auch der Ladenbesitzer, dass es keiner von seinen Lieferwagen war, denn diese sind weiß mit einer großen Salami auf den Seitenwänden. Auf dem schwarzen Transporter, den sie gesehen hatte, waren keine Bilder. Nur einen kleinen Teil von einem Logo konnte sie erkennen, welches ihr aber nicht bekannt vorkam. So nahm die Polizei an, dass der Wagen und wahrscheinlich auch die Täter nicht aus dem Ort kamen. Als sie sich dann den Fall und die Umstände des Einbruchs, das Ortsfest, die ungesicherte, einfach aufgebrochene Tür, keine weiteren Beschädigungen im Laden näher anschauten, waren sie sich nun doch sicher, dass der oder die Täter, obwohl man nunmehr wirklich von mehreren Tätern ausging, das Umfeld kennen mussten und wahrscheinlich nur der Wagen aus einem anderen Ort stammte. Die Ermittlungen dauerten an. Die Abteilung der Polizei für Einbruchs- und Raubdelikte übernahm die Ermittlungen. Schnell konnten sie die üblichen Verdächtigen und Banden ausschließen. Aber der Umstand, dass 250 Kilogramm Wurst gestohlen wurde, machte auch die erfahrenen Beamten sprachlos. Den Transporter parkten sie in der Garage von Hans Z. Seine Küche glich einem Tag später einer Großfleischerei. Überall lagen Bratwürste, Leberwürste und Hartwurst verstreut. Teilweise war schon das Mett, also die Füllung, aus den Bratwürsten herausgedrückt worden. Später am Tag kamen dann Markus O. und Rudolf B. vorbei und halfen ihm. Sie hatten nicht viel Zeit, denn die Lieferung sollte schon in einer Woche in Dänemark ankommen. Also mussten sie spätestens in 5 Tagen losfahren. Ihren Familien hatten Rudolf B. und Markus O. erzählt, dass die drei übers Wochenende zusammen zu einer Campingmesse nach Hamburg fahren wollten. Die Messe fand auch tatsächlich statt. Sie erklärten, dass sie sich dafür einen Kleintransporter mieten und auch darin übernachten wollten. Den Familien kam dies zwar etwas ungewöhnlich vor, dachten sich dann aber nichts weiter dabei. Nach 3 Tagen hatten sie die Würste so weit präpariert, dass sie dort, so wie sie es sich vorstellten, die Drogen reinfüllen und versteckt transportieren konnten. Nun trafen sie die weiteren Reisevorbereitungen. Währenddessen ermittelte die Polizei auf Hochtouren. Da es zu dieser Zeit nicht allzu viele weitere Fälle gab, konnten sie sich intensiv mit dem Einbruch und Diebstahl befassen. Einigen von den Kollegen war es wohl auch ein persönliches Anliegen, da sie aus Bielefeld stammten und den Laden und dessen Besitzer kannten. Die einzige Spur, die sie am Anfang hatten, sollte sich aber auch als die beste ergeben, den schwarzen Lieferwagen. In den Nachbarortschaften fanden sie nach ein paar Tagen Suche 2 Autohändler, die schwarze Lieferwagen vermieteten. Die Händler wollten natürlich nicht in irgendwelche Sachen hineingezogen werden und hatten auch schon von dem Einbruch gehört. Schnell kam die Polizei so auf Hans Z. aus Bielefeld, der vor einer Woche einen solchen Transporter gemietet hatte. So begannen die Ermittlungen in Richtung des Trios zu laufen. Polizei und Staatsanwaltschaft berieten sich über die weitere Vorgehensweise. Währenddessen machten sich Rudolf B., Hans Z. und Markus O. mit dem schwarzen Transporter auf den Weg nach Dänemark. Die Fahrt dauerte ca. 5 Stunden, bis sie in Padborg, einer Stadt kurz hinter der dänischen Grenze, eingetroffen waren. Am gleichen Abend trafen sie sich in einer Seitengasse mit dem Mittelsmann. Hans Z. fühlte sich wie in seinem Lieblingsfilm. Er übernahm das Reden, was den anderen beiden nicht unrecht war, denn nun wurde ihm doch ein wenig mulmig zumute. Am liebsten wären sie auf der Stelle wieder umgekehrt, aber nun waren sie da und der Dealer übergab ihnen die Ware. Mit ernster Miene erklärte er ihnen, dass sie das auf keinen Fall versauen sollen, denn sonst könnten sie sich nicht vorstellen, was dann mit ihnen passieren würde. In die Realität versetzt bekam nun auch Hans Z. etwas Angst, aber bevor er großartig darüber nachdenken konnte, war der Dealer schon wieder weg und die drei Männer saßen mit mehreren Kilo Marihuana wieder in ihrem Auto. Nach einem Bierchen war ihnen die erste Erleichterung anzusehen. Sie schauten sich an, prosteten sich zu und jeder versank erstmal so in seine Gedanken. Wenn Hans Z. gewusst hätte, dass nur einen Tag später sein Haus von der Polizei durchsucht wird, wäre er sicher nicht so gelassen gewesen. Die Ermittler fanden im Haus von Hans Z. nichts Auffälliges vor, was auf den Einbruch in der Fleischerei hindeuten könnte. Erst als sie in die Küche kamen und eine Kollegin in die Schränke schaute, fanden sie eine Vielzahl von Büchsen mit Mett oder anderen Wurstwaren, mehr als für einen Ein-Personen-Haushalt üblich wäre. Das lose Mett machte die Ermittler stutzig und sie konnten sich nicht vorstellen, was Hans Z. damit vorhatte, außer dass er augenscheinlich sehr gerne Wurstwaren aß. Eine Befragung in der Nachbarschaft ergab dann auch schließlich die Beziehung zu Markus O. und Rudolf B. Die Familien der beiden standen unter Schock, als sie zur möglichen Verbindung der Männer zu Hans Z. und zu dem schwarzen Lieferwagen befragt wurden. So erfuhr die Polizei von der Freundschaft der Männer, den Schulden von Hans Z. und von dem geplanten Ausflug zur Campingmesse nach Hamburg. Jetzt kannten die Ermittler zwar die Zusammenhänge, aber die Hintergründe und das Warum stand noch in den Sternen. So kamen sie nicht weiter. Nach Auskunft der Pressestelle der Polizei nahmen die Ermittler sodann Kontakt mit den Kollegen in Hamburg auf. Doch trotz aller Bemühungen sollten die Bielefelder Beamten nicht den Ruhm des Erfolgs ernten. Hans Z., Rudolf B. und Markus O. übernachteten im Van, da sie keine Spuren in einem Hotel hinterlassen wollten. Es war zwar eine sehr unruhige Nacht, aber der nächste Tag war für das Trio sehr wichtig. Denn am nächsten Tag mussten die Drogen in die Wurstpellen gestopft werden. Nach einem kurzen Frühstück, Wurst hatten sie ja genug, machten sie sich ans Werk. Sie hatten nur einen Tag Zeit. Die Übergabe in Hamburg sollte schon am nächsten Vormittag erfolgen. Nach einem sehr langen Tag und einer weiteren sehr kurzen Nacht starteten sie gegen 7 Uhr morgens und machten sich auf die 2-stündige Fahrt nach Hamburg. Als sie die deutsche Grenze passierten, schrien sie sich die Erleichterung aus dem Leib. Vorbeifahrende Autos fingen schon an zu hupen, weil Hans Z. kurz die Kontrolle über das Auto verlor und quer über die Fahrspuren der Autobahn fuhr. Wie aus dem späteren Protokoll bekannt wurde, waren internationale Drogenfahnder auf den Drogendeal aufmerksam geworden. Der Mittelsmann, von dem sie in Dänemark die Drogen bekommen hatten, war ein Informant der Behörden. Nichts ahnend fuhren die drei Männer somit direkt in die Falle der Polizei. Noch bevor sie Hamburg erreichen konnten, wurden sie auf der Bundesautobahn A7 bei Bad Bramstedt zu einer Kontrolle von der Autobahn geholt. Reger Unmut machte sich zwischen den Männern breit. Hans Z. versuchte, die beiden anderen zu beruhigen. Sie waren so nervös, dass er sie am liebsten aus dem Auto geworfen hätte. Nach den späteren Aussagen zufolge sagte Hans Z. immer wieder, dass alles gut wäre und dass die Bullen die Drogen sowieso nicht finden würden. Die Würste wären das Top-Versteck. Mein Plan ist perfekt. So perfekt war der Plan dann leider doch nicht. Die Polizei umstellte das Fahrzeug. Mit gezogenen Waffen forderten sie die Insassen auf, mit erhobenen Händen herauszukommen. Unter Schock stehend und ohne Widerstand ließen sich Rudolf B. und Markus O. festnehmen. Nur Hans Z. war auf einmal spurlos verschwunden. Während die anderen beiden sich im hinteren Teil des Wagens mehr als 20 Minuten stritten, was sie nun machen und denen erzählen sollten, floh Hans Z. durch eine selbstgebaute Luke in der Fahrerkabine. Wahrscheinlich versteckte er sich so lange unter dem Auto, bis die Ermittler durch den Lärm der Streitereien und die Festnahme der anderen beiden so abgelenkt waren, dass er in einem kurzen Moment fliehen konnte. Wann Hans Z. die Luke gebaut hat und ob es genau für den Zweck einer möglichen Flucht gedacht war, konnte nie ermittelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach Hans Z. blieb erfolglos. Nach der Festnahme von Rudolf B. und Markus O. waren die Ermittler bei der Durchsuchung des Wagens sehr erstaunt über die Art und Weise des Drogenschmuggels. So etwas hatten auch sie bis dato noch nicht gesehen. Fein säuberlich waren die gefüllten Wurstpellen in Kisten verpackt und für die Weitergabe fertig gemacht worden. Die Bielefelder Polizei erfuhr erst ein paar Tage später von der Festnahme und dem gesamten Ausmaß der Taten des Trios. Rudolf B. und Markus O. gestanden alles und waren tief beeindruckt von der Festnahme und der Untersuchungshaft. Nach einer aufregenden Gerichtsverhandlung wurden beide wegen gemeinschaftlichen Einbruchsdiebstahls und unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Doch was war mit Hans Z.? Hierzu gibt es nur Vermutungen. Wahrscheinlich ist er auf dem Parkplatz in einen dort stehenden Fernverkehrsreisebus in die offene Ladekammer für das Gepäck geflüchtet. Viele dieser Busse fahren ins Ausland. Nach einem Fernsehbeitrag bei Aktenzeichen XY ungelöst und einem Fahndungsaufruf der Polizei wollen einige Zeugen ihn in Spanien gesehen haben. Einige Bürger in Bielefeld wünschten es ihm sogar, dass er seinen Traum von einer Finca doch noch wahr machen konnte. Aber ohne Geld? Wir wissen es nicht. Rudolf B. und Markus O. sitzen ihre Haftstrafen ab und hoffen auf eine vorzeitige Entlassung. Die Chancen dafür stehen gut. Diesen Vorfall werden die Bielefelder wohl nicht so schnell vergessen. Und Hans Z., Rudolf B. und Markus O. gingen in die Stadtgeschichte als die drei Paten von Bielefeld ein.